Willkommen zu Rocky Monday, dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext. Einblicke und echte Impulse für deine Immobilienziele. Kein Blabla, kein Fachchinesisch, nur echtes Wissen direkt in deine Woche.
Willkommen zu Rocky Monday.
Ja, okay, singen ist nicht unbedingt meine Stärke, aber herzlich willkommen zu Rocky Monday, eurem Podcast rund ums Thema Immobilienfinanzierung und Finanzwissen an der Stelle, wo man es brauchen kann. Ich bin heute wieder hier mit unserem Sinan, unserem Head of Sales, und heute haben wir, Sinan, ein cooles Thema, was, glaube ich, viele interessiert und was man eigentlich auch immer wissen sollte, bevor man sich mit dem Thema Immobilienkauf beschäftigt, nämlich wie viel Finanzierung kann ich mir eigentlich leisten? Und ich begrüße dich heute hier ganz herzlich.
Ja, hallo, vielen, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf heute.
Darfst du. Ich habe wirklich Spaß dabei, Sinan, und das Thema, was kann ich mir leisten, ist oft ein Thema, wo wir immer wieder feststellen, das ist eigentlich der Part, wo viele Banken und Vermittler, Finanzierungsberater nicht wirklich Lust drauf haben, weil natürlich prinzipiell erst einmal kein Abschluss draus generiert, aber genau da, finde ich, sollte man als Kunde ansetzen, und das ist eigentlich die wichtigste Frage überhaupt am Anfang, die man sich stellen sollte. Kann ich mir diese Immobilie eigentlich leisten oder kann ich mir überhaupt eine Immobilie leisten?
Richtig.
Und wir schauen uns heute mal unterschiedliche Möglichkeiten an, die wir in petto haben für unsere Zuhörer, wie man das herausfindet. Sag mir doch mal was über die Belastungsquote. Was bedeutet das?
Also, um herauszufinden, wie viel Immobilie ich mir tatsächlich leisten kann, ist es natürlich wichtig zu wissen und zu ermitteln, wie viele Einnahmen und wie viele Ausgaben habe ich. Und anhand dieser Einnahmen-Ausgabenrechnung wird praktisch prozentual eine Belastungsquote ermittelt, die bei maximal 40% sein sollte, um dann natürlich hergehen zu können und zu sagen, ich habe die 40% maximal erreicht, deswegen kann ich mir diese Immobilie überhaupt leisten. Denn wichtig ist es, immer zu ermitteln, habe ich denn weitere 60% übrig, um für eventuelle, sage ich mal, andere Umstände dann die Kosten tragen zu können.
Oder mir überhaupt was zum Essen kaufen zu können.
Korrekt. Und da wird natürlich dann schon sehr genau darauf geachtet, dass man diese 40%-Marke nicht überschreitet, weil man da natürlich auch den Verbraucher vor schützen möchte.
Du sagst es gerade, Verbraucher schützen. Die 40% ist ja auch so eine Vorgabe des Verbraucherschutzes, wo ja empfohlen wird, maximal 40% der Einkünfte sollen fürs Wohnen ausgegeben werden.
Korrekt.
Die Empfehlung ist ja, egal ob Finanzierung oder Mieten.
Miete, genau.
Also diese 40% sollte eine Quote sein, die man macht. Wollen wir mal ein Beispiel machen?
Gerne, ja.
Also, mal, wenn wir mal das Beispiel, ich verdiene 5.000 Euro Haushaltseinkommen mit meiner Frau.
Netto.
Hab dann vielleicht noch ein Kind, 250 Euro Kindergeld gibt's. Dann habe ich 4.250 Euro. Was dürfte ich davon fürs Wohnen verwenden?
Also, von den 5.250 Euro.
Oder 5.250
Euro. Genau, die wir hatten, davon die 40%. Wären in dem Fall eine maximale Belastungsquote von 2.100 Euro.
2.100 Euro wäre die Maximalbelastung, die man empfehlen kann.
Korrekt.
Okay, so. Jetzt frage ich mich natürlich, was gibt's, was heißt das 2.100 Euro? Wie viel Kredit kriege ich denn für 2.100 Euro?
Also ein Kredit, wir nehmen einfach mal dieses typische und meistgenutzte oder die meistgenutzte Darlehensform in Deutschland ist das sogenannte Annuitätendarlehen, das immer aus dem Zins und der Tilgung besteht. Was bedeutet, wenn wir jetzt einfach mal von einem Nominalzins von 3,5% per anno hergehen, plus, sage ich mal, eine Tilgung von 1,5% nehmen würden.
Was wäre das so für eine Laufzeit? So um die 32, 33 Jahre?
Ja, ungefähr. Dann legen wir bei 5% Annuität. Das bedeutet, davon würden wir dann praktisch vom Kaufpreis XY nehmen, um dann herzugehen und zu sagen, 5% Annuität vom Kaufpreis ergibt Rate X.
Okay, also das heißt, wenn ich jetzt die, na, es ist ja wie überall, Kopfrechnen ist nur was für Anfänger. Das wichtigste Tool eines Finanzierers ist der Taschenrechner und der ist ganz klassisch oldschool. Und wenn ich jetzt mal rechne, die 2.100 Euro, die nehme ich mal 12, teile sie durch 5, weil ich habe 5% Rate im Jahr und mache dann das Ganze mal 100, weil dann habe ich ja 1% errechnet. Ja. Dann komme ich auf knapp 500.000 Euro Finanzierungssumme. Das heißt, mit 2.100 Euro bekomme ich 500.000 Euro Darlehen, wenn ich einen guten Zinssatz von 3,5 kriege und 1,5% Tilgung mir leisten kann. Da sind wir immer bei dem Punkt, es gibt ja immer viel Individualitäten oder Eventualitäten. Geht auch mal 45% Belastungsquote, es geht aber natürlich auch mal ein bisschen runter. Aber wenn ich die 40% Belastung rein für den Kredit nehmen würde, da muss man immer dazu sagen, Achtung, damit habt ihr noch kein Strom, kein Wasser, keine Rücklagen gebildet. Also das immer auch nochmal mit beachten. Komme ich auf 500.000 Euro mit 2.100 Euro, wenn ich knapp 5.300 Euro aufgerundet Haushaltsnettoeinkünfte habe.
Ja.
Okay. Es gibt noch einen Faktor, den die Bank tatsächlich checkt. Das kennen auch viele gar nicht. Das wird auch eher intern behandelt. Und das ist der sogenannte Maximalverschuldungsgrad. Maximalverschuldungsgrad bedeutet, das ist die Quote, die eine natürliche Person maximal an Verbindlichkeiten haben darf, dass die Bank ein Darlehen vergibt. Und das kann man sich tatsächlich auch relativ einfach ausrechnen. Ich mache jetzt mal das Beispiel und spreche mal laut drüber. Wir nehmen wieder diese 5.000 Euro Haushaltsnettoeinkünfte, die man zum Beispiel zu zweit verdient, rechne mein Kindergeld dazu und dann habe ich vielleicht noch einen Nebenjob mit 400 Euro, den ich nebenher habe. Dann komme ich auf ein Gesamteinkommen im Monat von 5.650 Euro vor allen Ausgaben. Das Ganze mache ich jetzt im Grunde mal 12, dann habe ich nämlich mein Netto im Jahr. Das wären jetzt in unserem Beispiel 67.800 Euro. Und jetzt gibt es die Faktorisierung 8,5. Also wir machen das Ganze mal 8,5. Dann habe ich den sogenannten Maximalverschuldungsgrad. Das bedeutet, bei einer Familie mit einem Kind mit knapp den 5.000 Euro netto, Nebenjob mit 400 Euro und 250 Euro Kindergeld, wäre die maximale Kreditsumme, die eine Bank vergeben sollte, bei 576.300 Euro. So, und jetzt kommt's. Wenn wir eine Bank haben, die diesen Faktor tatsächlich immer berücksichtigt, dann wäre bei 580.000 Euro eine Ablehnung. Bei unter 576.000 wäre die Zusage. Und jetzt gibt es aber immer noch das Thema, es heißt ja Maximalverschuldungsgrad. Das heißt, jetzt habe ich vielleicht noch einen Ratenkredit für ein Auto, habe noch irgendwie 30.000 Euro finanziert, die muss ich dann davon abziehen. Das heißt, in dem Fall hätte ich jetzt nur noch 546.000 Euro frei.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt 570.000 brauchen würde, wäre die Bank in dem Fall schon raus.
Korrekt.
So, außer ich habe Eigenkapital. Das kann ich natürlich wieder dazu rechnen. Hätte ich jetzt 100.000 Euro Eigenkapital, dann könnte ich sozusagen für Gesamtkosten 646.000 Euro finanzieren.
Genau.
Ja. Also nochmal zusammengefasst, das waren jetzt viele Zahlen. Wir können errechnen über die Maximalgrenze verbraucherschutztechnisch von 40% der Einkünfte. Wie viel Rate kann ich mir leisten? Ich kann daraus errechnen, wenn ich zum Beispiel im aktuellen Zinsniveau 5% Rate rechne im Jahr, kann ich mir errechnen, wie viel Kredit kriege ich denn mit diesen 2.100 Euro als Beispiel an Darlehenssumme. Und dann kann ich prüfen, mit dem Maximalverschuldungsgrad, passt denn diese Kredit prinzipiell zu meiner Maximalverschuldung? Und so kriege ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, wie viel Immobilie kann ich mir leisten.
Mhm. Ne? Ja.
Und dann machen wir aber auch immer noch eins, und das ist, glaube ich, ja auch wichtig, wir machen echte Praxisbeispiele.
Korrekt.
Na, das heißt, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Immobilie, kannst du mal checken, ob ich mir die leisten kann, dann ist das eine natürlich die Theorie.
Mhm.
Aber wir checken ja auch wirklich anhand von echten Zahlen, würde eine Bank prinzipiell anhand der Haushaltsrechnung die Finanzierung begleiten. Jetzt habe ich von Haushaltsrechnung gesprochen.
Ja.
Wie rechnet denn eine Bank so eine Haushaltsrechnung?
Genau, also eine Bank geht ja erstmal her und nimmt alle Einkünfte zusammen, die irgendwie netto entstehen können oder entstehen. Ich spreche deswegen von können, weil es gibt natürlich auch Minijobs, die jetzt erst vor 1-2 Monaten angefangen wurden, wo seitens der Bank nicht berechnet werden können, weil es einfach zu kurzfristig ist. Oder auch das Thema Probezeit, erst angefangen, noch kein halbes Jahr bei der Firma gearbeitet. Auch das erkennen tatsächlich manche Banken mittlerweile an.
Mhm.
Da kommt es aber auch auf die Historie drauf an. Ist es ein Jobhopper, der wirklich jedes Jahr seinen Job wechselt zu einer anderen Firma? Oder ist es tatsächlich dem geschuldet, dass er irgendwie jetzt 10 Jahre bei der gleichen Firma war und jetzt eben das Angebot des Lebens bekommen hat, warum ich dann den Job wechsle? Da schaut die Bank natürlich schon sehr genau drauf. Dann natürlich auch das Thema sonstige Einnahmen, zum Beispiel aus einer Nebenselbstständigkeit. Wie hoch sind denn meine Einnahmen aus der Selbstständigkeit? Muss ich die ansetzen, weil sie meinen aktuellen Nettoverdienst, sage ich mal, überbieten? Oder muss ich sie überhaupt nicht ansetzen, weil sie eigentlich schlichtweg fast nicht.
Spaß an der Freude.
Korrekt,
ja.
Genau. Und dann werden praktisch diese Nettoeinkünfte, die angesetzt werden können, gezählt. Auch zum Beispiel das Thema Pflegegeld wird nicht bei jeder Bank anerkannt, weil es ja dem zu pflegenden Kind dient oder der zu pflegenden Person und nicht der Bankrate. Deswegen muss man einfach differenzieren, welche Bank kann welches Einkommen ansetzen und wie wird es angesetzt? Dann werden auch noch weitere Einkünfte, zum Beispiel aus Vermietung und Verpachtung, sollte man schon eine Eigentumswohnung oder ein Haus besitzen, das vermietet ist, werden angesetzt. Manche Banken machen aber gewisse Sicherheitsabschläge, weil man natürlich weit über vielleicht auch dem Mietspiegel ist, wo die Bank dann einfach sagt, naja, der Mietspiegel ist halt nicht bei 15 Euro, sondern bei 10 Euro. Also mache ich halt einen Abschlag, um es einfach realistisch zu rechnen.
Sind wir wieder beim Thema, die Bank sieht prinzipiell immer das Risiko.
Korrekt. Na? Und dann werden tatsächlich je nach Bank gewisse Lebenshaltungskostenpauschalen erstmal genommen. Das bedeutet, man rechnet, ist derjenige, der finanzieren möchte, allein, zusammen, verheiratet, ledig, wie viele zusätzliche Kinder leben denn im Haushalt? Finanziert der dann mit der Ehefrau, dem Ehemann oder wie auch immer zusammen?
Mhm.
Oder finanziert er alleine, obwohl er verheiratet ist? Auch dann muss diejenige Person, obwohl die andere Person Geld verdient, nur aber nicht in den Kredit mit rein möchte, die Lebenshaltungskostenpauschalen trotzdem auch alleine decken können. Und da achtet die Bank drauf. Dann werden weitere Ausgaben genommen, wie zum Beispiel Kredite. Wenn man vermieten möchte, Mietausgaben, Sparbeiträge für zum Beispiel Bausparverträge, Lebensversicherungen und so weiter.
Also alles, was nicht ad hoc gekündigt werden kann.
Korrekt. Mhm. Und dann ergibt sich praktisch die Summe X an Ausgaben. Und nach der Summe X von Ausgaben, nach allen Kosten, Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten und so weiter, muss ich am Ende des Tages einen Sollwert an Überschuss erfüllen, die jede Bank wieder entsprechend individuell berechnet, um dann finanzierbar zu sein.
Faustformel 250 Euro Haushaltsüberschuss sollte da sein, zumindest beim Eigenheim. Beim Kapitalanleger sollte es ja eher sogar der Mietausfall sein, der gedeckt
Korrekt.
Werden kann.
Ja.
Also sind wir wieder beim Thema, ich muss wissen, wie viel Rate kann ich mir leisten, wie viel Haus kann ich mir leisten, wie viel Immobilie, Wohnung, etc. kann ich mir leisten. Und dann muss ich ja auch verstehen, wie eine Bank meine Bonität berechnet.
Korrekt.
Und wir haben das schon mal thematisiert in einem anderen Podcast, die Bank sieht immer Risiko.
Ja.
Das heißt, sie macht überall, wo sie einen Abschlag machen kann, einen Abschlag. Wo sie aber eigentlich Einnahmen anerkennen könnte, erkennen sie nicht an. Also das muss einem immer bewusst sein.
Mhm.
Und deswegen empfehle ich auch jedem wirklich ein Haushaltsbuch zu führen, weil es gibt immer zwei Kalkulationen. Es gibt die eigene Kalkulation, das erleben wir ja auch oft, dass gerade sehr sparsame Kunden, die halt, ich sag mal, eher nicht oft essen gehen, weil sie sagen, ich spare mein Geld, haben aber natürlich trotzdem die gleiche Pauschalisierung wie derjenige, der, ich sag mal ganz salopp, sein Geld zum Fenster rausprügelt. Da gibt es immer zwei Ansichtsweisen. Was kann ich mir wirklich leisten und was kann die Bank, was sagt die Bank, was ich mir leisten kann? Und das sollte man committed bekommen. Jetzt hast du von Bewirtschaftungskosten gesprochen. Was gehört denn zu Bewirtschaftung?
Die Bewirtschaftungskosten sind ja im Prinzip alle Nebenkosten, die so ein Haus mit sich bringt.
Also ich dachte, wenn ich jetzt einen Kredit habe, dann war es das.
Nee, tatsächlich nicht, weil wenn man ein Kind hat, das muss man unterhalten können und ein Haus muss man bewirtschaften können. Das bedeutet, wir haben natürlich jetzt nicht wie in einer Mietswohnung, wo wir vielleicht 8 Parteien drin haben, das dann durch 8 geteilt wird vom Vermieter und das Ganze kalkuliert wird. Wir haben Zuwasser, wir haben Abwasser, wir haben Müllkosten, wir haben Grundsteuer, wir haben eventuelle Modernisierungskosten, die auf uns zukommen, weil die Bank kalkuliert im Voraus, das Gebäude ist so und so alt, was könnte in der nächsten Zeit denn anfallen? Haben wir irgendwelche vielleicht auch regulatorischen Gegebenheiten, die an Modernisierung anfallen müssen in den nächsten Jahren aufgrund politischer Entscheidungen, also werden die auch schon einkalkuliert. Das heißt, man nimmt pauschal eine Summe X an Bewirtschaftungskosten, die die Bank für sich als realistisch betrachtet und dann natürlich hergeht und sagt, okay, unsere Bewirtschaftungskosten für das Haus liegen zum Beispiel bei im Monat 250 bis 300 Euro. Damit wäre dann aber auch schon alles abgedeckt. Mhm. Sollte dann natürlich, wenn man eine Wohnung kauft und die noch vermietet, dann kommen natürlich auch noch sogenannte Hausgelder der Hausverwaltung hinzu, wo dann zwar alles dabei ist, aber auch da hat man ja dann wieder höhere Kosten. Warum? Weil der Hausverwalter macht es ja nicht umsonst, der will ja auch was verdienen. Das heißt, er kalkuliert natürlich höhere Kosten an mit seinem, sage ich mal, Verdienst dazu. Das heißt, bei einer vermieteten Wohnung könnte es eventuell ein bisschen höher sein. Ja, man kann auf den Mieter umlegen, vor allem wenn es Kosten sind, die den Mieter angehen. Aber gewisse Kosten, und das wissen vielleicht auch die wenigsten, kann ich halt nicht auf den Mieter umlegen, sondern muss der Vermieter tragen, weil der Mieter natürlich nicht alles tragen muss. Mhm. Ne? Also jede Immobilie braucht Bewirtschaftung.
Ja. Ne? Also heißt, losgelöst von Strom, Gas, Öl, etc., geht es ja auch noch um das Thema Rücklagen bilden, wenn was ist, dass ich es bezahlen kann.
Genau.
Die Banken, wer es nicht weiß, Banken pauschalisieren ja gerne, beziehungsweise Gott sei Dank, weil wenn die Bank jetzt jede Situation wirklich individuell betrachten würde, dann würde eine Bank sich wahrscheinlich in Grund und Boden rechnen und die Zinsen würden steigen aufgrund der Bearbeitungskosten des Einzelnen. Das muss man wissen. Deswegen wird pauschalisiert. Deswegen gerade nochmal der Hinweis, es gibt eure Haushaltsrechnung und es gibt die Haushaltsrechnung der Bank und die sollten miteinander stimmen.
Ja.
Aber man kann pauschal sagen, wenn man sich eine Immobilie anschaut und man wirklich wissen will, kann ich die mir leisten, ohne jetzt vielleicht nochmal den Finanzierer anzurufen, rechnet 5% Rate im Jahr, teils durch 12, dann habt ihr die Rate von dem, was ich finanzieren muss, abzüglich des Eigenkapitals und rechnet zusätzlich um die 4 Euro den Quadratmeter für Bewirtschaftung und Rücklage. Damit habt man eigentlich alles abgedeckt, außer natürlich das Baujahr wäre so miserabel, dass man da wirklich massiv in Zukunft investieren muss, aber das weiß man ja prinzipiell vorher. Also das bedeutet, um es zusammenzufassen, wir können relativ einfach selbst rechnen, kann ich mir die Immobilie leisten, und ich kann mir relativ schnell ausrechnen, indem ich einfach mal 4 Euro den Quadratmeter nehme, was die Immobilie prinzipiell noch an Bewirtschaftung und Rücklage für mich bedeutet. Und dann habe ich im Grunde meine Rate inklusive Bewirtschaftung, was einer Warmmiete gleichkommt.
Genau, was man natürlich auch noch machen kann, um einfach 100% auf der sicheren Seite zu sein, kann ich mir die Immobilie leisten oder nicht. Es gibt ja eine sogenannte Risikoannuität, also auch wieder das Thema Risiko. Das berechnet jede Bank für sich individuell. Mhm. Der eine hat sie höher, der andere hat sie niedriger. Die befindet sich immer so in der Range zwischen 6-9% Annuität. Was auch als sogenannter Stresstest deklariert ist zwischen Bank und Kunde und der Immobilie. Mhm. Das bedeutet, wenn man die Immobilie kaufen möchte, dann wird der Kunde mit der Immobilie zusammen sogenannt kurz verheiratet, um zu gucken, ob die Einnahmen- und Ausgabensituation bei einer 9%igen zum Beispiel Annuität gegeben ist. Oder ob sie langfristig nicht mehr gegeben ist. Das heißt, würde der Kunde dem Stresstest nicht standhalten, obwohl er sich die Immobilie leisten könnte, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema nehmen, 2-1 Rate, dann rechnet die Bank irgendwie knapp einen Taui drauf. Mhm. Und dann muss ich mir praktisch 1.000 Euro mehr Rate leisten können, obwohl diese 1.000 Euro mehr Rate gar nicht realistisch sind, weil sie von meinem Konto nicht abgebucht werden. Mhm. Aber das ist der sogenannte Stresstest. Und da kann dann die Bank von ausgehen, langfristig und perspektivisch gesehen, kann sich der Kunde diese Immobilie leisten, auch ohne Nachfinanzierungsrisiko.
Mhm. Ja, verstehe. Das heißt, Stresstest bedeutet wirklich, es wird eigentlich mehr kalkuliert, wie eigentlich jemals kommen kann. Wobei, oft hat es ja damit was zu tun, wie lange ich mir einen Zins festschreibe. Mhm. Also für die Zuhörer vielleicht nochmal erklärt, ich kann mir ja ein Darlehen über 15, 20, 25, 30 Jahre sichern. Je länger ich mir einen Zinssatz sichere, umso teurer der Zins, umso kürzer ich mir die Zinsen sichere, umso günstiger der Zins. Aber ich vergleiche das immer wie beim Auto. Je mehr Ausstattung ich in mein Auto packe, umso teurer ist der Listenpreis. Und beim Darlehen ist es genauso. Je mehr Ausstattung mein Darlehen hat, umso teurer ist der Zins. Und eine lange Zinsbindung schützt natürlich prinzipiell vor Risiko und kann zum Beispiel auch mal so einen Stresstest aushebeln.
Korrekt. Vor allem, weil die Bank eben auch bei einer 9% Annuität guckt, Thema Nachfinanzierung. Könnte sich der Kunde denn eine Nachfinanzierung auch leisten? Kann er eine erhöhte Rate tragen? Ja, nein, vielleicht. Und somit merzen manche Banken eben dieses Nachfinanzierungsrisiko aus, weil sie eben dann davon ausgehen können, wenn der Kunde nochmal 120.000 Euro mehr benötigen würde bei aktueller Zinssituation, könnte sich das der Kunde auch noch leisten.
Also gerade bei Neubau und Modernisierung und so.
Korrekt. Mhm. Und da dient einfach diese Risikoannuität zu, um einfach diesen Stresstest durchzuführen. Was passiert denn im Worst Case?
Ja, genau. Sehr schön. Dann heißt es wieder, Vorbereitung
ist das halbe Leben.
Oder das halbe Leben oder die halbe Miete. Bereitet euch vor, wenn ihr euch für eine Immobilienfinanzierung interessiert. Rechnet lieber einmal mehr. Seid euch dem Risiko bewusst, was es bedeutet, eine Immobilie selber zu besitzen, nämlich das heißt, alle Kosten auch selber tragen zu müssen. Mhm. Haltet eure Bonität sauber, bereitet alles dementsprechend gut vor, rechnet euch aus, was bedeutet der Kauf für mich. Wenn ihr es nicht alleine schafft, sucht euch Unterstützung, lasst es kalkulieren, und wir danken euch an der Stelle, dass ihr uns zugehört habt. Sinan, vielen Dank für den Input.
Vielen, vielen Dank.
Und nächsten Montag ist wieder Zeit für Rocky Monday. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.
Dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Haus- Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext.